Manfred Schukowski, herzlich willkommen
Danke
bei uns in der Marienkirche, Ihrem sehr oft wahrscheinlich aufgesuchten Ort Ihrer Interessen. Denn diese Kirche beinhaltet ja nicht nur sakrale Sachen, die man auch anderswo findet, Altäre, Kanzeln, die Orgel, alles schöne Sachen, aber diese Kirche hat ja doch noch etwas Besonderes zu bieten. Und zwar eine astronomische Uhr, die sogar noch funktionstüchtig ist. Was ist das für eine Uhr und wie kommt es dazu, dass Sie sich zu einem Fachmann entwickelt haben für diese Uhr?
Ich rechne diese Uhr auch zu den sakralen Ausstattungsstücken, denn es ist eine weitere Besonderheit der Uhr in der Rostocker Marienkirche, dass sie sich dem christlichen Umfeld der Kirche in ihrer Gesamtgestaltung sehr gut einfügt. Zunächst, das ist eine astronomische Uhr. Und das sind solche Uhren, die außer der Uhrzeit, wie das sich für eine Uhr gehört, Astronomisches anzeigen. Diese Uhren wurden vor allem in der Anfangszeit der mechanischen Uhren im 14. bis 16. Jahrhundert an verschiedenen Orten gebaut. Sie sind nicht überall erhalten, sie gehen nicht überall, sie besitzen nur an ganz wenigen Orten noch ihr originales Aussehen, ihre originalen Uhrwerke. Und das Besondere der Rostocker Uhr ist, dass sie äußerlich und in ihrem Inneren, also in den Werken, original erhalten ist und voll in Funktion ist. Das ist wirklich außergewöhnlich. Ich beschäftige mich mit solchen Uhren und der Ausgangspunkt war eben diese Rostocker Uhr seit Ende der 70er Jahre, 1978. Ich muss vielleicht einfügen, dass mein berufliches Arbeitsgebiet und wissenschaftliches Arbeitsgebiet durch zwei Themen gekennzeichnet war. Das war die Lehrerbildung und das war die Didaktik der Astronomie. Und von dort her wurde bei mir angefragt, Sie beschäftigen sich doch mit der Astronomie und in Rostock gibt es eine astronomische Uhr, wo kann man darüber etwas nachlesen? Da stieß ich auf diese Uhr und stellte bald fest, man kann nicht nachlesen. Es gab nichts zum Nachlesen. Das einzige stammte von 1885, war vom August Mann geschrieben worden und umfasste 16 Seiten. Und das war die Herausforderung, sich doch einmal mit dieser Uhr zu beschäftigen. Was zeigt sie an? Wie sind die Anzeigen abzulesen? Wie wird das Ganze in Funktion gehalten? Welche Geschichte hat diese Uhr? Ja, und so hat sich das im Laufe der Jahre und Jahrzehnte insofern ausgeweitet, als ich sehr schnell darauf stieß, wo gibt es Ähnliches, welche Verwandtschaften und welche Unterschiede gibt es zwischen diesen Uhren. Und das ist ein Arbeitsfeld gewesen, das ich als einen Glücksumstand in meinem Leben empfinde. Denn es ist schon etwas ganz Wichtiges, im Alter und im hohen Alter noch eine sinnvolle Tätigkeit ausüben zu können. Das ist wie eine gute Medizin.
Sie haben gesagt, es gibt noch mehr solche Uhren. Gibt es denn da einen regionalen Schwerpunkt? Also Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch von einer Uhrenfamilie. Auf welches Gebiet bezieht sich denn diese Familie oder wo gab es besonders viele davon?
Ja, es gibt in vielen europäischen Ländern Uhren. Die sind vor allem an öffentlichen Gebäuden in oder an Kirchen, an Rathäusern, an speziellen Uhrtürmen oder auch an Stadttoren angebracht. In Deutschland gibt es zwei Schwerpunkte. Das ist einmal der Ostseeraum zur Familie dieser, ich sag mal, Ostseeuhren oder hansische Uhren gehört die Rostocker und das ist dann der baden-württembergischen Raum mit einigen bedeutenden Rathausuhren. Hier im Ostseeraum sind das außer der Rostocker Uhr, eine Uhr in der Stralsunder Nikolaikirche, eine zerstörte Uhr in der Wismarer Marienkirche, eine Uhr in der Lübecker Marienkirche und die Schwesteruhr, die ältere Schwester der Rostocker Uhr in der Danziger Marienkirche. Zu dieser Gruppe von Uhren in Kirchen des hansischen Raumes rechne ich außerdem die Domuhr von Lund in Südschweden und die Uhr im Dom von Münster. Außerdem gehört dazu die astronomische Uhr in der Marienkirche in Stendal. Das ist also eine Gruppe in Städten der Hanse, die zwischen 1390 und 1472 etwa entstanden sind, also im Laufe eines Jahrhunderts.
Und diese Uhren zeichnen sich ja auch dadurch aus, so wie ich das verstanden habe, dass sie eben teilweise aus derselben Werkstatt wahrscheinlich kommen und von denselben Uhrmachern gebaut worden sind und dass sie ja äußerliche Merkmale auch gemeinsam haben. Also die haben ja zwei Ziffernblätter oder zwei Anzeigen, einmal eben astronomisch, einmal für die normale Zeit- und Tagesanzeige und dass auch oft Heiligenfiguren oder Apostelfiguren dargestellt sind.
Das sind zwei Generationen von Uhren. Das sind die älteren, die so etwa zwischen 1390 und 1435 entstanden sind. Das ist eine Zeit, in der man auf dem Lande und in den Klöstern noch die damals selbstverständlichen und gebräuchlichen ungleich langen Stunden benutzte. Die waren so angeordnet: bei Sonnenaufgang begann die erste Stunde und bei Sonnenuntergang am Abend endete die zwölfte Stunde. Und in der Nacht war es entsprechend auch so. Da gab es also 12 Tagstunden und 12 Nachtstunden. Und da der Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sich zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sich ständig verändert, zur Wintersonnenwende etwa nur der helle Tag nur etwa halb so lang ist wie zur Sommersonnenwende, waren auch diese ungleich langen Stunden ungleich lang. Mhm. Die waren im Sommer etwa doppelt so lang wie im Winter. Das war für die Tätigkeit der Bauern, der Mönche eine über Jahrhunderte ganz selbstverständliche und brauchbare Anzeige. Und die älteren Uhren zeigen diese ungleich langen Stunden an und außerdem die gleich langen Stunden, die uns so selbstverständlich sind. Die kamen mit dem Wachsen der Städte auf. In den Städten gab es andere Bedürfnisse. Da war man voneinander abhängig, da musste man sich abstimmen und da erwiesen sich die gleich langen Stunden als zweckmäßiger. Zu der älteren Gruppe von astronomischen Uhren hier im hansischen Raum gehören die Uhren von, die habe ich vorhin nicht genannt, die Doberaner, Uhr, die von der nur noch ein Zifferblatt vorhanden ist, die Doberaner Uhr, die Stralsunder Uhr, die Lübecker Uhr, die Wismarer Uhr, die beiden Domuhren in Lund und in Münster. Und ursprünglich auch die Stendaler Uhr. So ab Mitte des 15. Jahrhunderts vereinfachte man das, gestaltete sie anders, dass nur noch die gleich langen, die äquinoktialen Stunden angezeigt wurden, weil die ungleich langen Stunden in den Städten und zunehmend auch außerhalb der Städte an Bedeutung verloren hatten. Und die Rostocker Uhr gehört wie ihre Danziger Schwester zu den Uhren, die nur noch die gleich langen Stunden anzeigen. Es sind also schon, ich sag mal, die moderneren Uhren der zweiten Generation, der jüngeren Uhrengeneration. Und da diese Uhren im Laufe eines längeren Zeitraums von rund einem Jahrhundert entstanden sind, haben wir einige dieser Uhren von der älteren Gruppe, die aus einer Familie stammen. Ich nenne sie die Lilienfeld-Familie, weil der Erbauer Nikolaus Lilienfeld die Uhren in Stralsund, in Doberan, in Lund und in Stendal nach meiner Überzeugung erbaut hat. Die Danziger und die Rostocker Uhr stammen von der Hand Hans Düringers, eines Uhrmachers, der ursprünglich aus Thorn kam, den die Danziger dann dorthin holten. Dort hat er von 1463 bis 1470 die Uhr erbaut. Dann haben die Rostocker, die ja in regem Handel mit den Danzigern standen, von einer solchen wunderbaren Uhr gehört und haben gesagt, das müssten wir auch haben und haben mit hoher Wahrscheinlichkeit den Hans Thüringer verpflichtet, auch in Rostock eine solche Uhr zu bauen. Und das ist geschehen nicht vor 1470 und ich denke 1473, 74 war der Bau der Rostocker Uhr abgeschlossen.
Das ist ja auch sehr interessant, weil es gab ja auch eine Vorgängeruhr in Rostock. Die befand sich wahrscheinlich ja nicht an dem Ort, wo sie sich jetzt befindet, also im Ostumgang, direkt hinter dem Hochaltar und eigentlich hat sozusagen die Blicken abgewandt. Das ist ja irgendwie auch erklärungsbedürftig, weil diese Uhr ja für das normale Kirchenpublikum ja eigentlich nicht einsichtig ist. Beim Gottesdienst oder wenn man halt sich im Kirchenraum aufhält. Man muss ja wissen, dass die da hinten ist. Und die erste Uhr war ja wahrscheinlich an der Westfassade angebracht oder im Westbereich, da wo heute die Orgel ist, ja, wo man natürlich ja einen besseren Blick hat. Warum hat sich dieser Ort wahrscheinlich verändert?
Das ist eigentlich der zweckmäßigere Ort. Denn 1379, 80, als diese Uhr übrigens vom Rat der Stadt in Auftrag gegeben wurde bei einem Lübecker Meister, da waren solche Uhren in den Städten ja überhaupt nicht selbstverständlich. Das war die einzige Uhr der Stadt. Gleichzeitig wurde eine Glocke gegossen, die noch heute, die originale Glocke oben in der Turmlaterne hängt und die damals die Zeit für die Bürger der Stadt anzeigte durch ihren Klang. Und der Weg von der Glocke zur Turminnenwand ist natürlich viel kürzer als der über den langen Boden des Kirchenschiffs dort hinten hin. Ich war ursprünglich der Meinung, dass beide Uhren im Chorumgang sich befanden. Davon habe ich mich vor gut 10 Jahren trennen müssen, weil wir damals feststellten bei dendrochronologischen Untersuchungen, dass das Holz der jetzigen Uhr alles aus der Zeit um 1468, 1470, 71 stammt. Hätte dort eine Vorgängeruhr gestanden, dann hätte man mit Sicherheit Holz dieser Uhr aus dem Gehäuse der Uhr wiederverwendet, denn dazu war das Holz zu wertvoll. Und inzwischen ist es meine feste Überzeugung, auch mehrfach belegt, dass diese Vorgängeruhr sich dort befand. Dort wurde übrigens an der Turmwand unterhalb der Orgel 1620 eine neue Uhr gebaut, die astronomische Uhr, die von 1470, 72, 74 stand still. Seit man während der Reformation unsicher geworden war, wie sollen wir mit diesen Objekten aus päpstlicher Zeit, in denen die Marienverehrung eine große Rolle spielte, weiter umgehen. Man hat sie stehen lassen, aber man hat sie etwas vernachlässigt und hat dann dort eine Uhr gebaut. Und von dort, von dieser Uhr an der Turminnenwand, von der 1620er Uhr, steht in den Urkunden unsere große Uhr. Nun ist die astronomische ja nicht gerade klein. Das muss also eine Uhr sein, von der wir aber fast nichts weiter wissen, denn die ist 1747, 1751 wieder entfernt worden, als die Fürstenempore gebaut wurde. Und es hat also eine Zeit von etwa 100 Jahren gegeben, wo die Marienkirche zwei bedeutende Uhren hatte. Die astronomische Uhr, die ältere, ist die erhalten gebliebene. Sie sprachen von den Zifferblättern. Die der älteren Uhrengeneration unterscheiden sich sehr von denen der jüngeren, der Rostocker. Gemeinsam haben sie, dass sie die Uhrzeit, bei den älteren die Uhrzeiten und astronomisches anzeigen. Hier an der Rostocker Uhr wird außer der Uhrzeit die Mondphase angezeigt. Das ist übrigens eine Anzeige, die sich an allen, ausnahmslos allen astronomischen Uhren findet. Die übrigen astronomischen Anzeigen sind unterschiedlich. Hier in Rostock ist es außerdem der Stand von Sonne und Mond in den Tierkreiszeichen. Ja, und dann gab es Uhren, die außer dem astronomischen und außer der Uhrzeit auch noch kalendarisches anzeigten. Die Auftraggeber, das waren die Städte oder die Kirchgemeinden, stellten ihre Forderungen an den Uhrmacher, was sie und wie sie die Uhr gestaltet haben wollten. Und da die Uhren, diese Uhren, schon sehr früh auch zu Repräsentationsobjekten geworden waren, versuchte man mit den Uhren auch zu zeigen, wer man war und was man hatte und was man konnte, was man sich leisten konnte. Es versuchte also der eine, den anderen noch ein bisschen zu übertrumpfen. Das zeigt sich sehr deutlich, wenn ich die Rostocker Uhr mit ihrer Schwesteruhr in Danzig vergleiche. Die Rostocker Uhr ist sehr viel stärker durch plastischen Schmuck geformt. Sie hat drei Figuren, die Ringe mit geschnitzten Figuren. Das ist ganz ungewöhnlich. Das gibt es nirgendwo anders. Ein solcher reicher plastischer Schmuck. Also die Rostocker übertrumpfen die Danziger noch. Die Danziger und die Rostocker, wie auch die Wismarer und die Lübecker Uhr, hatten außerdem kalendarische Anzeigen, eigene Kalenderscheiben, Kalenderblätter. Und das waren also Uhren, über die wir heute noch staunen. Und um wie viel mehr bewunderte man diese Kostbarkeiten in der Zeit vor 500, 600 Jahren.
Nochmal zum Standort. Sie hatten ja eingangs auch erwähnt, dass die Uhren auch als sakrale Bestandteile bezeichnet werden müssen dieser Kirchen. Und diese Uhr befindet sich ja gegenüber der sogenannten Marientidenkapelle hier in Rostock.
Ja.
Das war ja die Bruderschaft der besonders Vermögenden Rostocker, die ja auch das Geld hatten. Und wahrscheinlich erklärt sich ja auch daraus der Standort dieser neuen Uhr.
Also Sie haben völlig recht. Dieser Chorumgang ist in den mittelalterlichen Kirchen, insbesondere zu katholischer Zeit, ein besonders ausgezeichneter Ort gewesen. In Rostock und an anderen Orten befindet sich dort die Kapelle der Patronen der betreffenden Kirche, also in diesem Falle die Marientidenkapelle. Und vor der Marientidenkapelle im Chorumgang, also an der astronomischen Uhr, fanden täglich die Zusammenkünfte der Bruderschaft, die Sie erwähnten, die Bruderschaft der vornehmen, wohlhabenden Leute vom Fürstenhaus bis zur Rostocker Geistlichkeit, der Universität, der Stadt. Das waren herausgehobene Orte. Und es ist nicht nur die Rostocker Uhr, die an diesem Ort steht, sondern auch die Uhr in der Stralsunder Nikolaikirche, die ehemalige Uhr in der Wismarer Marienkirche und die ehemalige Uhr, die 1942 zerstört wurde und dann in den 50er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nachgebaut wurde, aber an anderem Ort, auch in der Lübecker Marienkirche, hatte sie diesen Ort. Das heißt also, dass das ein besonderer Standort war. Die Gestaltung dieser Uhr widerspiegelt christliche Weltsicht. Zuoberst die Apostel Christus und eine künstlerische Gestaltung, die biblische Situation widerspiegelt. Adam und Eva befinden sich dort oben in den Spiegeln und Engelfiguren. Das heißt also, Gott, Christus, steht über allem. Unter ihm als Teil der göttlichen Schöpfung das Weltall, der Kosmos, die Zeit und zu ebener Erde das Kalendarische, das die Notwendigkeiten des irdischen Lebens widerspiegelt. Hier ist also Gott, der Kosmos, die Erde. Ich glaube, das war von den mittelalterlichen Menschen diese Gestaltung. Gott steht über allem, Gott ist Herr über die Zeit, über die Welt, über die Erde, über den Menschen. Das wurde dort sehr gut verstanden. Und nach meiner Kenntnis ist diese Umsetzung christlicher Weltsicht an einer Uhr, an einer erhaltenen Uhr, nirgends so gut gelungen wie hier in Rostock. Das hat unterschiedliche Gründe, aber wir können wirklich auch aus diesem Grunde stolz auf diese Besonderheit sein.
Genau, wir können da stolz drauf sein und uns auch darüber freuen, dass die hier doch so gut erhalten geblieben ist im Vergleich zu eben vielen anderen Städten. Weil Sie haben ja vorhin erwähnt, mit der Reformation wusste man natürlich wenig damit anzufangen. Wir haben ja schon gehört, es war ja auch Teil des vorreformatorischen mittelalterlichen Lebens in Rostock, auch diese Uhr einzubeziehen in alles. Und das kann man gut verstehen, dass dann die Reformation nicht wusste, wie damit umzugehen ist.
Die Reformation war ja also da eine unsichere Zeit und kaum einer Uhr ist es so gut gegangen, währendher und nachher wie der Rostocker. Die Danziger Uhr blieb 1553, also in der Zeit der Reformation, stehen. Im doppelten Sinne. Die blieb stehen und ist bis ins 20. Jahrhundert stehen geblieben, bis sie dann am Ende des Zweiten Weltkrieges völlig verschwand, später wieder aufgebaut wurde. Die Stralsunder Uhr wurde im Stralsunder Kirchenbrechen am 10. April 1525 durch eine aufgebrachte Volksmenge stark beschädigt und steht seitdem. Gegenwärtig laufen Überlegungen, sie wieder in Gang zu setzen. Die Uhr in der Doberaner Kloster mit der Säkularisierung der Klöster ist noch erhalten geblieben, aber dann in den Folgejahrhunderten auch, insbesondere im Dreißigjährigen Krieg, so ramponiert worden, dass heute nur noch sage ich, auf der anderen Seite sage ich Gott sei Dank, das Zifferblatt dieser Uhr erhalten geblieben ist. Und so in Münster haben die Täufer die Uhr stark beschädigt. Die Rostocker wurde nicht beschädigt, aber sie wurde nicht mehr so beachtet. Inzwischen überlebte man ja und hatte dann schließlich eine zweite Uhr, eine große Uhr, die auch eine moderne Uhr war. Die zeigte schon die Viertelstunden an, die hatte schon den 12-Stunden-Ziffernring und nicht mehr den alten 24-Stunden-Ziffernring und einiges mehr. Die Rostocker Uhr hat auch immer die Aufmerksamkeit der Stadtväter und der Verantwortlichen der Kirchgemeinde gefunden. Immer bevor es kritisch wurde, hat man sie in Gang gesetzt. Sie hat zwei große Stillstandszeiten gehabt. Das eine war die Zeit der Reformation, etwa von 1550 bis 1640. Denn 1641-43, da hat man sie, nachdem dort die Uhr ging, auch wieder in Gang gesetzt.
Das finde ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen, weil der Dreißigjährige Krieg ja noch zu der Zeit lief
und
Rostock, Mecklenburg ja auch sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und dass genau in dem Moment Geld da war für diese Uhr, die wieder instand zu setzen und in Betrieb zu nehmen, das ist schon sehr interessant.
Das ist ja fast etwas wie ein kleines Wunder, denn Rostock war in dieser Zeit vom Dreißigjährigen Krieg ziemlich betroffen, insbesondere auch finanziell und durch die Belastungen der Bürger. Zunächst waren es die Wallensteinischen Truppen und nachher waren es die Schweden, die die Stadt belasteten. Und genau zu dieser Zeit bringt man die Uhr wieder für rund 1000 Gulden in Gang, wobei, ja, damals gab es auch schon so etwas wie Sponsoren, denn 30 Bürger haben dafür 170 Gulden gespendet. Die Stadt schickte ihren Stadtuhrmacher nach Lübeck und nach Hamburg, sich die dortigen Uhren ansehen sollte. Der brachte aus Lübeck die Daten der Kalenderscheibe mit. Die hat man dann in Rostock nach dem Vorbild der Lübecker aufgetragen. Das war dann die zweite Beschriftung der Rostocker Kalenderscheibe. 1643 bis 1744, die Lübecker ging bloß bis 1744, also für 102 Jahre wurde das in Rostock aufgetragen. Und in den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts gab es hier einen Professor, der gleichzeitig auch Geistlicher an dieser Kirche war, den Johann Hermann Becker, der berechnete die Daten für die nächste Kalenderscheibe von 1745 bis 1877. Und Ich sagte vorhin, die Uhr hat zwei Stillstandszeiten gehabt. Die eine war also nach der Reformation, die zweite war von 1835 bis 1885. Da waren in dieser Kirche Gewölbe eingebrochen und bei den Gewölbeeinbrüchen hatte auch die Uhr gelitten, stand still. Die Gewölbereparaturen haben das Geld, das vorhanden war, weitgehend aufgezehrt. Hinzu kam ab den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts noch eine große Orgelreparatur. Und als die Kalenderscheibe 1877 abgelaufen war, da stand die Uhr und die Kalenderscheibe und da hat man andere Sorgen gehabt. Und 8 Jahre später, da war dann das Geld da und da hat man wieder jemanden nach Lübeck geschickt, der dort die Daten abschrieb und die nach Rostock holte. Da hat man also zum zweiten Mal die Lübecker Daten hier aufgetragen. Das war deswegen möglich, weil die Art der Daten ja schon seit 1640 von Lübeck und Rostock übereinstimmte. Und da kam dann 1885 die vierte Beschriftung der Kalenderscheibe, die bis 2017 dauert. Und dann haben wir ja erlebt, dass hier die fünfte Beschriftung am 1. Januar 2018 enthüllt wurde, die nun weit in die Zukunft reichen wird.
Das ist wirklich sehr schön, dass das noch so weitergeführt wird und dass es immer noch Leute gibt, die dafür wirklich auch früh aufstehen sozusagen. Weil diese Uhr, die funktioniert ja nicht vollautomatisch, sondern die muss ja jeden Tag aufgezogen werden und immer mal auch geölt werden und nachgearbeitet werden. Also das muss man ja auch dazu, dass es nicht möglich wäre, diese Uhr heute so zu erleben, wie sie erlebbar ist hier in Rostock, ohne Menschen, die sich wirklich tagtäglich darum kümmern.
Ich empfinde es als einen besonders glücklichen Umstand, dass noch niemand auf den Gedanken gekommen ist, die Gangwerke dieser Uhr zu automatisieren und zu elektrifizieren, sondern dass wir hier noch die alten Uhrwerke in ihrer Form, wie sie von Hans Düringer im 15. Jahrhundert und von dem Rostocker Stadtuhrmacher im 17. Jahrhundert, also im Dreißigjährigen Krieg, das betrifft den Stundenschlag und das Stundenschlagwerk und das Musikwerk, dass wir die noch in dieser ursprünglichen Form haben und dass sich hier, nachdem der Küster Siegfried Engel 2000 verstorben war, eine Gruppe von Menschen fand, die sagte, wir betreuen die Uhr weiter und das nun schon seit mehr als 2 Jahrzehnten mit großer Zuverlässigkeit tut. Ich kenne etwas Ähnliches nur von der Uhr am Zeitglockenturm in Bern in der Schweiz, aber dort ist es ein ehrenamtlicher Zeitglockenrichter, der von der Stadt den Auftrag bekommt, sich um die Uhr zu kümmern. Hier ist es der einmalig glückliche Umstand. Ich hoffe, dass, wenn die jetzigen Uhrenwärter, Uhrenaufzieher, wenn die in vorgeschrittenes Alter kommen, dass dann auch weitere nachwachsen, die sich um das Wohlergehen dieser Uhr kümmern. Ja, es kommt vieles an guten, glücklichen Umständen bei der Rostocker Uhr zusammen, die sie aus der Summe vieler anderer Uhren, die meisten sind ja auf elektrischen Antrieb inzwischen umgestellt, heraushebt. Mhm.
Vielen Dank bis hierhin für diese zahlreichen, sehr, sehr spannenden Informationen. Anlass unseres Gesprächs war ja im Endeffekt die Neuerscheinung in der 3. Auflage des sogenannten Blauen Buches über die astronomische Uhr in St. Marien zu Rostock. Und hier drinnen kann man sehr ausführlich und mit schönen Bildern alles nachlesen, was wir jetzt besprochen haben und noch viel mehr. Dieses Buch, 3. Auflage, was hat sich im Vergleich zur 2. Auflage hier noch verändert an diesem Buch?
Ich will vorweg noch erwähnen, dass ich kürzlich einen Brief von jemandem bekam, der dieses Buch gelesen hat und der voll des Lobes war, dass ein Sachbuch das 1992 in der ersten Auflage erschienen war, innerhalb von 30 Jahren zwei neue Auflagen bekommen hat. Er sagt, das ist bei Sachbüchern heute ganz und gar nicht gäbe. Das spricht einmal dafür, dass eine gewisse ein Bedürfnis nach einem solchen Buch besteht und dass es auch so gestaltet ist, dass es bei der Leserschaft angekommen ist. Ein anderer schrieb mir, und das ist eine Besonderheit dieser dritten Auflage gegenüber den beiden vorherigen, dass die Schrift etwas größer geworden ist. Der schrieb nämlich, ich bin sehr froh darüber, meine Augen sind nicht mehr so gut und dies kann ich doch deutlich besser lesen als vorher in der zweiten Auflage. Seit der zweiten Auflage 2010 hat es ja einiges an Ereignissen an dieser Uhr gegeben. 2014, 2015 hatten wir einen Uhrensachverständigen aus Niedersachsen gebeten, sich die Werke der Uhr einmal daraufhin anzusehen, in welchem Zustand sind sie, was müsste gemacht werden. Das hat Eckhard Koch mit Akribie gemacht und hat ein Gutachten hier hinterlassen, das nicht in den Schubladen der Kirchgemeinde verschwunden ist, sondern das Anlass war, Aufträge zu vergeben, die Uhrwerke wieder in solchen Stand zu bringen, dass sie mit Verlässlichkeit die nächsten Jahrzehnte, möglichst darüber hinaus noch, gehen werden. Und so sind seit 2016 das Kalenderwerk, das Apostelwerk und das Hauptwerk, das Herz der Uhr von dem Schwaner Uhrmachermeister Helmut Langner, assistiert von dem Stralsunder Uhrmachermeister Martin Katschke, rund erneuert worden. Und es steht eine solche Runderneuerung jetzt nur noch für die in einem Rahmen befindlichen Stundenschlagwerk und das Musikwerk an. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren auch geschehen. Diese Veränderungen konnten berücksichtigt werden. Es ist vielleicht zu bemerken, dass sich das an den Bildern dahingehend zeigt, dass nicht mehr bei den Abbildungen der Uhrwerke, die bis zu der Instandsetzung benutzten Stahlseile zu sehen sind, sondern Hanfseile, Hanfersatzseile, wie sie heute wieder gehen, weil ein Ergebnis von Eckhard Koch war, die Stahlseile, die sich an allen fünf Uhrwerken befinden, passen nicht zu den Holzrollen, über die sie geleitet werden. Denn Stahl auf Holz hinterlässt im Laufe von Jahren und Jahrzehnten Spuren und deswegen die Rückkehr zu den ursprünglichen Hanfseilen. Dann stand ja ins Haus der Ablauf des Kalendariums mit dem Jahr 2017. Darauf hatten wir uns lange und gründlich vorbereitet. Ich hatte schon 1994 die Daten für die fünfte Beschriftung an die Stadt und an die Kirchgemeinde gegeben. Der damalige Pastor Ulrich Naht und sein Küster Siegfried Engel hatten mich immer mal gepiekt. Berechnen Sie doch mal, was da auf der nächsten Scheibe stehen müsste. Noch können Sie das? Und ich sagte mir dann auch, ja, noch kannst du das. Ohne auch nur im Fernsten zu ahnen, dass ich in der glücklichen Lage sein würde, auch noch 2017 das Aufbringen der Vorsatzscheibe zu erleben. Vorsatzscheibe. Es war, gab nämlich eine Zwischenstufe. 2009 gab es Geld und die Daten waren ja da und da hieß es, nun können wir doch den Auftrag auslösen für die Beschriftung der neuen Kalenderscheibe. Und da überlegte man, wie soll das gemacht werden? Entweder die Kalenderscheibe wird, wie das vorher geschehen war, mit den neuen Daten versehen. Dann, ja, aber die war ja noch bis 2017 gültig. Dann hätte man 8 Jahre verloren. Oder, und diese Lösung wurde gefunden, Markus Mannewitz beschriftet eine Vorsatzscheibe und die wurde im September 2009, war diese Arbeit abgeschlossen, an die Kirchgemeinde hier in einem festlichen Akt übergeben und hat dann 8 Jahre lang auf dem Dach einer der Nordkapellen gestanden. Und diese Vorsatzscheibe wurde von Fachleuten der Universität Herbst 2017, im November und Dezember, auf die Kalenderscheibe aufgebracht, in einer sehr durchdachten Art und Weise. Ja, und deswegen ist hier dieses Bild der Kalenderscheibe mit drauf. Das ist das Markenzeichen der dritten Auflage. Das Markenzeichen der zweiten Auflage war die Entdeckung, die 2009 von Frank Sapkowski gemacht worden war, nämlich oben an der Glocke, die von 1379, 1380, hatte er das Glockengießerzeichen entdeckt. Und seitdem war man sicher, dass diese Glocke aus der berühmten Monke-Hagen-Werkstatt stammte. Da ist bei der zweiten Auflage dieses Glockengießerzeichen auf der Frontseite und bei der ersten Auflage gar nichts. Man kann also auf den ersten Blick die drei Auflagen unterscheiden. Außerdem sind sie unterschiedlich. War die erste Auflage noch mit 48 Seiten, die zweite Auflage hatte dann 64 Seiten und diese hat jetzt 80 Seiten. Neu ist auch, dass ich im Einvernehmen mit dem Verleger einen weiteren Co-Autor mit an Bord genommen habe, den Rostocker Kulturwissenschaftler Wolfgang Fehlberg, der mit seinem Detailwissen zur Stadt- und Landesgeschichte einiges eingebracht hatte, so wie weiterhin die Kunstgeschichtlerin Christina Hegner aus Schwerin neuere Erkenntnisse auch aus ihrer Sicht mit eingebracht hat. Der dritte im Bunde, Wolfgang Erdmann, der hat uns leider schon 2005 verlassen. Es sind auch ein paar scheinbare Kleinigkeiten, auf die man im Laufe der Zeit stößt. Als wir 2012 einen Band, der dann Sonne, Mond und 12 Apostel genannt wurde, mit dem Thomas Helms Verlag in Arbeit hatten. Thomas Helms ist nicht nur Verleger, sondern auch Fotograf, Denkmalpflegefotograf und hat vorzügliche Fotos. Da stellten die beim Fotografieren fest, also hier stimmt doch was nicht. Der Krebs an der Uhrscheibe, der hat ja ein paar Beine zu viel. Und als ich dann 2018, 2019 hier den Text für die dritte Auflage verfasste, da kam auf den Gedanken, der Krebs ist ja nochmal vorhanden. Wie sieht es denn mit dem Krebs unten an der Kalenderscheibe im Tierkreisring aus? Und da stellte ich dann fest, nach 40 Jahren Beschäftigung mit dieser Uhr, dass der Krebs in der Kalenderscheibe 2 Paar Beine zu viel hat. Da hat uns der Bildschnitzer von damals, der die Naturgegebenheiten sicherlich sehr genau kannte, aufs Glatteis führen wollen und hat mal prüfen wollen, wie genau gucken sich die Leute denn das an. Wir haben noch ein paar andere schöne Dinge an Neuem mit einbringen können. Ja, aber ganz wesentlich ist auch, in der ersten und der zweiten Auflage dominierten Fotos von mir. Ich bin fotografischer Laie und die Bilder haben sich darin auch nicht schlecht gemacht, aber es gibt ja Leute, die können das viel besser. Und für diese Auflage hat der Verleger 2 professionelle Fotografen gewinnen können, den Bertolt Brinkmann aus Rostock und den Thomas Helms aus Schwerin, die beide über einen Fundus an Aufnahmen über die Rostocker Uhr verfügen und diese Aufnahmen für dieses Buch zur Verfügung gestellt haben. Und gute Aufnahmen, und es sind auch mehr Aufnahmen als in den Vorgängerheften, tun einem solchen Buch natürlich sehr gut. Das ist ja ein Gegenstand, der sich nicht jedem ganz leicht erschließt. Und wenn man das, was geschrieben ist, an Abbildungen sich ansehen kann, dann erfreut das nicht nur das Auge, sondern das erleichtert auch das Verstehen.
Auf jeden Fall.
Was da geschrieben ist.
Das ist immens wichtig, finde ich auch bei dieser Uhr, weil wenn man davor steht das erste Mal und diese Uhr sieht, das ist ja eine überwölbende Fülle an Informationen und eben auch an vielen Sachen, die man wirklich ohne historische Einordnung nicht versteht. Bestimmte Daten und Berechnung des Ostertages und was da alles eine Rolle spielt auf dieser Scheibe. Das sind ja Sachen, die sind ja dem modernen Beobachter überhaupt nicht mehr einsichtig. So.
Ja.
Und das ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön, dass das da alles so detailliert beschrieben ist in diesem Buch. Und ja, wie wir es gehört haben, es ist ein Gemeinschaftswerk. Auch mehrerer Leute eben über Jahrzehnte jetzt entstanden, verbessert worden und aus verschiedensten Disziplinen und Fachrichtungen Informationen beigesteuert worden dazu.
Ja, solche Uhr ist ein solch komplexer Gegenstand. Sehen Sie, da muss man sich mit der Uhrentechnik und der Uhrengeschichte verstehen. Da muss man die Geschichte der Astronomie und überhaupt astronomische Kenntnisse haben. Da muss man kalendarische Kenntnisse haben. Da muss man kunstgeschichtliches Wissen haben. Und natürlich muss man sich in der Kirchengeschichte auskennen, dann spielen hinein die Baugeschichte des Gebäudes, in dem das steht, die Stadtgeschichte. Das ist ein so breiter inhaltlicher Rahmen, dass wohl keiner von sich behaupten kann, er wäre auf allen diesen Gebieten gleichermaßen gut zu Hause. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, einer hat den Hut auf und da müssen dann andere dazukommen und an diesem Gemeinschaftswerk dann ihr spezielles Wissen einbringen. Das ist wie bei der Uhr gewesen. Da hat der Uhrmacher den Hut aufgehabt, der hat gesagt, so und so soll das nach den Vorgaben, die ihm von der Stadt, von dem Auftraggeber gegeben wurden, so und so soll das umgesetzt werden. Und dann wurden die verschiedenen Handwerksgewerke, der Zimmermann, der Tischler, der Schmied, die verschiedenen Schmiede und die Künstler, die Schnitzer eingesetzt und haben das, was der Uhrmacher vorgegeben hat, verwirklicht. Also das Buch hat eine Machart, die der Entstehung einer solchen Uhr auch ähnlich ist.
Ja, das ist doch schön. So schließt sich der Kreis. Und das Buch, jetzt ganz neu erschienen, dritte Auflage, gibt es für 7,90 Euro hier in der Marienkirche und über den Verlag. Eine sehr, sehr, sehr spannende Angelegenheit, eben weil dieser große Bogen ja wirklich geschlagen wird zu anderen Uhren im Ostseeraum und zur Zeitmessung an sich, zur Geschichte, zur liturgischen Eingebundenheit und so weiter, was wir heute ja alles kurz angesprochen haben.
Dieses Buch über die Rostocker Uhr ist ja in der Reihe der blauen Bücher entstanden. Das ist eine Tradition des Langewiesche Verlages und stammt aus der Zeit um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Dort ging es, war ein breites Thema, die Bildung des Volkes. Und hier Langewiesche hatte den Gedanken, mit seiner Heftreihe, die blauen Bücher, Wissen in verständlicher Form zu einem kulanten Preis für breite Volksschichten zu schaffen. Diese Heftreihe blaue Bücher existiert also nun bereits über mehr als ein Jahrhundert und hat diese Intention des Schöpfers, des Langewiesche, bis heute beibehalten, fundiertes Wissen zu einem guten Preis zu liefern. Das ist der Verleger Hans-Kurt Köster, der nun sozusagen in dritter Generation diesen Verlag führt, der zu den relativ wenigen personengeführten, familiengeführten Verlagen gehört, beizubehalten. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Vielen Dank. Herr Schukowski.
Das war mir eine Freude.